Herzlich willkommen zum TechPod, dem Technologie-Podcast der Advanced Unibyte. Innovationen, News und Hypes aus der Welt der Daten. Direkt auf deine Ohren. Das ist der AU TechPod.
Herzlich willkommen zum heutigen TechPod. In dieser Folge übernehmen vier unserer Kollegen, allesamt Experten im Bereich Cloud Backup, das Mikrofon. Gemeinsam werden sie die verschiedenen Möglichkeiten und Empfehlungen der AU für Backup to Cloud besprechen. Lassen Sie uns mit Ihnen in die Vor- und Nachteile der jeweiligen technologischen Lösungen, Abgrenzungsmerkmale und vieles mehr eintauchen.
Herzlich willkommen zu unserem TechPod zum Thema Cloud Backup. Mein Name ist Pirmin Munz und ich verantworte als Solution Manager Cloud bei Advanced Unibyte das Produktportfolio der AU Cloud und der Hyperscaler. Im heutigen TechPod möchten ich und meine Kollegen Ihnen einen Überblick über das Thema Cloud Backup geben, wie es ein erster Schritt in Richtung Cloud sein kann und wie AU hier aufgestellt ist und sie bei der Datensicherung unterstützen kann. Ich sitze hier mit meinen drei Kollegen, die sich jetzt gern auch noch vorstellen.
Ja, beginne ich wohl. Ich sitze ja direkt neben dir, Pirmin. Mein Name ist Andreas Kugel, bin Solution Architect im Bereich Backup bei der Firma Advanced Unibyte. Und da wir heute ja über Cloud Backup sprechen, darf ich heute mit dabei sein.
Genau, hallo von meiner Seite, Benny Nill, mein Name, bin seit 2011 bei der AU und mittlerweile in der Rolle als Solution Architect für das Thema Cloud. Passenderweise, genau, darf ich auch dabei sein.
Mein Name ist Alex Ludwig, ich bin Produktspezialist für das Thema Microsoft Azure bei der Advanced Unibyte und werde da den entsprechenden Teil dazu beitragen.
Andi, fange ich mal mit dir an. Getreu der bekannten Backup-Regel, die 3-2-1-Regel, die besagt, dass drei Kopien der Daten auf zwei Speichermedien mit einer örtlichen Trennung vorzuhalten sind, bietet ein Cloud-Backup ja eine gute Möglichkeit, diese Regel in der Datensicherung zu etablieren. Warum ist denn ein Backup in Object Storage dafür relevant oder was gibt es da für Alternativen? Was ist denn zum Beispiel mit so einem Tape-Backup?
Da fange ich mal an, du hast ja schon einen wichtigen Punkt angesprochen, das Wort 3-2-1-Regel. Oder der Begriff 3-2-1-Regel, das ist sehr wichtig. Ja. Also im Disasterfall sollte immer ein Backup ausgelagert sein, das heißt extern lagern. In der Vergangenheit hat man das immer nur mit Tape gelöst oder auf einem Band die Daten gespeichert und dann ausgelagert. Aber ja, das Thema ist, man muss Bänder einlegen in die Library, damit die Sicherungen laufen. Man muss dann die Bänder auch dann zeitnah rausnehmen aus der Library und dann entweder in einen Tresor packen, der bei der Firma irgendwo steht. Oder dann, was auch viele Kunden machen, mussten die Bänder zur Bank bringen. Ja. In der Corona-Zeit hat man das sehr gut gemerkt, dass dieser Prozess sehr fehleranfällig ist oder abhängig ist von Personen, die natürlich dann in der Firma sein müssen. Und plötzlich war niemand mehr in der Firma. Und wir haben das dann auch über den Helpdesk recht schnell gemerkt, dass die Leute angerufen haben und haben gesagt, unsere Sicherungen laufen nicht mehr, weil keine Bänder zum Beispiel mehr verfügbar waren in den Libraries. Und da hat auch schon das Thema Objektspeicher sehr stark Fahrt aufgenommen in der Zeit. Und heutzutage ist es schon State of the Art, ja, in den Backup-Produkten. Das heißt, die ganzen Hersteller haben Objektspeicher in den Softwareprodukten integriert und man kann heutzutage recht schnell einfach einen Objektspeicher seiner Wahl anbinden. Wie funktioniert so ein Objektspeicher? Das Ganze hat angefangen, AWS hat es, glaube ich, 2006 auf den Markt gebracht. S3 hat sich, haben die das genannt, Simple Storage Service. Und den kann man recht einfach über HTTPS ansprechen. Die APIs sind standardisiert und deswegen war das auch recht einfach für die Backup-Hersteller, diesen Objektspeicher zu integrieren in die Backup-Produkte. Ein weiterer Vorteil von so einem Objektspeicher ist die Skalierbarkeit. Das heißt, man kann sehr große Datenmengen in einem Objektspeicher ablegen, ohne dass man mal Gefahr läuft, Dinge umzukopieren oder Umkonfigurationen vorzunehmen, dass weitere Datenmengen da drin abgelegt werden können.
Was kann man denn dann so alles sichern in so ein Object Storage? Also wofür kann man das im Backup-Bereich einsetzen?
Im Prinzip kann so ein Objektspeicher sehr universell eingesetzt werden. Eine Variante habe ich vorhin schon erwähnt, dass die On-Prem-Backups in die Cloud auf einen Objektspeicher ausgelagert werden. Eine andere Variante wäre, dass die Workloads in der Cloud schon betrieben werden und über eine Software direkt in der Cloud gesichert werden, zum Beispiel dann auf einem Objektspeicher beim Hyperscaler oder bei einem Service Provider. Ein wichtiger Punkt, den wir noch nicht angesprochen haben, wäre die WORM-Funktion, was so ein Objektspeicher bietet, nennt sich in dem Bereich Object Lock. Damit habe ich die Möglichkeit, meine Backups immutable zu machen und mich aktiv gegen Löschen oder Verändern der Daten zu schützen, zum Beispiel bei einem Ransomware- oder Hackerangriff.
Wenn ich mich dann also für so ein Backup in einen Objektspeicher entschieden habe, dann muss ich mich ja noch für ein Target entscheiden oder für einen Objektspeicher. Was gibt's denn da für Alternativen? Muss ich da zwingend in die Cloud? Benny, als Solution Architect für Cloud, was für Möglichkeiten würdest du denn empfehlen aus AU-Sicht als Backup-Target?
Genau, da gibt's natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Ich kann einen Objektspeicher auch bei mir in den eigenen Rechenzentren betreiben, wenn ich eben entsprechend Platz habe, wenn ich auch die georedundante Entfernung habe. Das heißt, ich habe Rechenzentren, die eben 200 Kilometer auseinander liegen. Dann kann ich das auch selber betreiben, um eben die BSI-Anforderungen auch entsprechend zu erfüllen. Lösungen, die es hierzu gibt, die wir auch evaluiert haben und die auch bei uns im Portfolio sind, ist zum einen aus dem Hause NetApp das sogenannte Produkt Storage Grid. Das ist eine Enterprise-Lösung im Object-Storage-Umfeld, wo man sehr skalierbar sich solche Lösungen aufbauen kann über mehrere Sites. Ich kann das auch über die ganze Welt erstrecken und habe dann Möglichkeiten und kann meine Objekte eben nach gewissen Regeln auch auf die entsprechenden Sites verteilen. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, okay, ein Objekt, was reinkommt, das soll in zwei Sites redundant gespeichert werden. Das heißt, dieses Objekt existiert dann bei dem Erstellen eben automatisch, wird es in beide Sites gespeichert. Oder ich kann andere Regeln erstellen, dass zum Beispiel gewisse Typen von Objekten nur eine gewisse Zeit vorgehalten werden. Oder dass gewisse Typen gar nicht gespeichert werden dürfen. Das heißt, Storage Grid ist super gut darin, eben diese Policies, sogenannte ILM-Policies, anzuwenden. Und man kann es eben sehr, sehr groß gestalten. Ja, deswegen haben wir die Lösung tatsächlich sehr häufig im Einsatz, wenn der Kunde sagt, er will einen Objektspeicher bei sich im Rechenzentrum und es wird groß werden. Das heißt, da reden wir dann über ein Petabyte und mehr. Daneben gibt es die Möglichkeit, wenn der Kunde sagt, okay, ich habe schon ein Storage-System aus dem Hause NetApp mit dem ONTAP-Betriebssystem, also so All-Flash-Fast-Systeme, die können auch das S3-Protokoll. Das heißt, ich habe eine Möglichkeit, aus einem Storage-System eben alles zu bedienen. Und hier ist ONTAP S3 eben auch eine Variante, als Lösung quasi All-in-One eben hier das als Ziel zu nutzen. Wenn ich jetzt aber sage, okay, ich will das gar nicht im eigenen Rechenzentrum, weil ich keinen Platz habe, weil ich kein Rechenzentrum habe, was den Anforderungen genügt, dann ist natürlich Cloud eine Variante. Das heißt, ich kann mir das Ganze eben einkaufen. Ja, ich muss nicht den Invest machen, sondern ich bezahle es so, wie ich es eben brauche, nach Nutzung. Ich bin automatisch räumlich getrennt, je nachdem, wo eben der entsprechende Cloud Storage eben liegt. Das kann ich dann natürlich frei wählen, je nachdem, wo ich es möchte. Und ich habe auch deutlich weniger Aufwände im Betrieb. Das heißt, ich muss nichts updaten am Storage-System, sondern ich konsumiere einfach den Speicherplatz.
Das klingt ja nach sehr coolen Vorteilen, so eine Cloud-Lösung. Jetzt muss ich für mich ja immer noch entscheiden, für welche Cloud ich mich hier entscheide. Also da ist der Markt ja riesig, da denkt man ja wahrscheinlich sofort auch immer an die Hyperscaler. Aber wir haben ja auch unsere eigene Cloud, in der das möglich ist. Und es gibt ja auch viele kleinere europäische Alternativen, die da vielleicht in Betracht kommen würden. Mit dem Thema beschäftigen wir uns ja recht häufig, welche Cloud für welchen Zweck. Kannst du vielleicht mal eine grobe Übersicht geben, welche sinnvollen Alternativen es denn da so gibt?
Gerne, ja. Also wir sehen, wie du jetzt schon erwähnt hast, klar die Hyperscaler mit Microsoft Azure, AWS und Google Cloud, so als die drei großen, die ja ein sehr breites Portfolio haben, die weltweit eben ihre Services anbieten, die sehr schnell, sehr groß skalieren können. so als eine Möglichkeit. Dann, wenn es darum geht, ich möchte das Thema Datenhoheit, ich möchte in Deutschland bleiben zum Beispiel oder in Europa, dann sind es natürlich Anforderungen, die hier auch ziehen und wo es eben Anbieter gibt, die hier genau auf die Anforderungen passen. Das heißt europäische oder deutsche Anbieter, wo eben die AU Cloud auch dazu zählt, wo wir unter dem Stichwort Cloud Made in Germany unterwegs sind, unsere Rechenzentren in Frankfurt angesiedelt sind, das Ganze betriebsredundant. Und neben der ganze Thema Lokation, also wo bin ich unterwegs, wer ist denn der Anbieter, ist natürlich auch die Frage, wie transparent sind denn zum Beispiel die Services aus der Kostensicht? Ja, also ist im Vornherein klar, wie viel wird mich denn dieser Service kosten? Jetzt hier im Speziellen dieser Storage-Service. Da gibt es auch deutliche Unterschiede. Manche Anbieter haben da eine sehr einfache Struktur, wie jetzt zum Beispiel in der AU-Cloud. Da ist einfach der Preis pro Terabyte, der ist klar. Und egal, ob die Daten rein oder rausgehen, wie viel Zugriffe darauf passieren, der Preis bleibt gleich. Das ist eben zum Beispiel bei einem Hyperscaler oftmals nicht so. Das heißt, da kann man meistens vorher nicht exakt genau sagen, wie die Kosten sein werden, weil einfach einige Parameter sich dahingehend unterscheiden, wie viele Zugriffe eben passieren. Ja.
Das heißt, es gibt durchaus Vorteile, warum wir in der AU-Cloud das Thema beleuchten sollten. Wenn ich mich jetzt aber in Richtung der Hyperscaler mehr entwickeln möchte, einfach auch aus dem Grund, weil für mich vielleicht das Thema deutscher Hersteller gar nicht so relevant ist, dann habe ich ja, wie du schon auch angesprochen hast, viele Optionen, unter anderem Azure, AWS, Google. Alex, du bist ja, wie du dich auch vorgestellt hast, der Product Specialist für Azure bei uns. Das heißt, ich denke mal, du würdest hier Azure empfehlen. Aber was hätten die denn in die Richtung anzubieten?
Genau, also Microsoft Azure bietet hier natürlich einen hochperformanten Speicher an, was alles unter dem Namen Storage Account erstmal läuft. Da gibt es eben die Möglichkeit, einen sogenannten Blob Storage, was nichts anderes als ein Objekt Storage ist, zu nutzen und diesen auch in unterschiedlichen Ausprägungen zu nutzen. Das heißt, ich kann natürlich hier unterschiedliche Tiering-Modelle nutzen, also auf gut Deutsch, ich kann meine Daten dort speichern und sie jederzeit wieder abrufen in einem Hot-Speicher. Der bietet mir die schnellste Zugriffsmöglichkeit. Beispielsweise, wenn ich jetzt Tages-Backups da drauf schieben will. Ich kann aber auch, wenn ich Backups jetzt längerfristig speichern will, was ja ganz gern bei Jahres-Backups beispielsweise oder bei Monats-Backups passiert, das Ganze auch ausaltern lassen in ein Archive-Tier und damit natürlich Kosten sparen, weil wir reden ja darüber, die Cloud ist eben unter Umständen teurer, als wenn ich andere Möglichkeiten davon nutze. Und dann macht es natürlich hier Sinn, ein entsprechendes Tiering-Konzept zu machen, das Ganze zu nutzen. Plus, ich habe den Vorteil, wenn ich einen Archive-Speicher in Azure nutze, auch dieser ist offline. Das heißt, auch hier habe ich eben diese klassischen Vorteile, die ich von einem Tape-Backup kenne, dass ich eben das Ganze air-gapped habe, also eine physikalische Trennung vom Netz, kann ich eben hier auch tatsächlich mit der Cloud erreichen. Das ist so ein großer Vorteil dabei. Plus, wir haben jetzt ja gerade schon gehört, ich brauche ja im besten Fall auch eine Georedundanz. Also im Sinne von, der Speicher sollte nicht unbedingt jetzt in der gleichen Lokation liegen, wie ich auch meine Services betreibe. Da hat ein Hyperscaler natürlich den Vorteil, dass ich dort sehr flexibel reagieren kann. Ich kann von lokalen Redundanzen anfangen, die einfach in einem Rechenzentrum dreimal oder viermal gespeichert werden. Ich kann über Zonenredundanzen reden, dann sind die Rechenzentren ein paar Kilometer auseinander entfernt. Oder ich kann auch von Georedundanz reden, dann reden wir von mehreren 100 Kilometer Entfernung. Ja, also das funktioniert, das ist auch synchron speicherbar und dadurch habe ich natürlich immer den Vorteil, dass ich diese ganzen Anforderungen, die an ein Backup-Ziel gestellt werden, dass ich die damit relativ einfach auch erfüllen kann. Was man natürlich aufpassen muss bei einem Offline-Speicher in der Cloud, auch da habe ich natürlich Zeiten, die entsprechend dann für die Wiederherstellung relevant sein können. Da muss ich mir von vornherein einfach Gedanken machen, wo habe ich da meine Anforderungen und wie schnell muss ich an welche Daten auch wieder rankommen können.
vielleicht da eingeworfen. Da gibt's immer wieder auch Neuerungen. Wir hatten unterschiedliche Tiers schon gehört, also Hot, Cool, Archive. Mittlerweile gibt's ein neues Archive-Tier, das aber trotzdem online verfügbar ist. Nennt sich Cold bei Azure Blob, was so ein bisschen ja aus beiden Welten so das Optimale eigentlich zur Verfügung stellt. Und wir sehen jetzt bei den beziehungsweise bei den Backup-Herstellern, dass wir auch Support für dieses Tier haben. Das heißt, ich kann kostengünstig Daten ablegen in einem Archive-Tier, was aber trotzdem eben sofort verfügbar ist. Somit, genau, hat man da eben die Vorzüge, die man eigentlich haben will. Ich bin kostengünstig unterwegs, aber es ist trotzdem eben online zugänglich.
Da habe ich jetzt vielleicht noch eine Nachfrage an euch beiden zu gerade diesem Thema Preis und Komplexität. Also ihr habt jetzt angesprochen, da gibt's viele verschiedene Tiers. Es ist vielleicht auch nicht so einfach wie in der U-Cloud anfangs gleich die Kosten abschätzen zu können, weil es sehr viele verschiedene Komponenten dazu gibt. Und es gibt verschiedene Verfügbarkeitslevel, verschiedene Redundanzen. Das macht es ja alles recht komplex. Da gibt's ja auch andere Hersteller, die da zu sehr kompetitiven Preisen, sage ich mal, ein recht einfaches Modell als Konkurrenz zu den Hyperscalern aufgezogen haben. Warum sollte ich mich denn auf so ein Modell bei einem Hyperscaler einlassen, beziehungsweise wo sehen wir denn da die Vorteile, trotzdem das umzusetzen?
Die Vorteile vom Hyperscaler kommen natürlich auch daher, dass es eben eine sehr einfache Anbindung trotzdem noch im Vergleich gibt. Wir können auch, wenn wir beispielsweise andere Ressourcen in der Cloud schon nutzen, wie beispielsweise Microsoft 365, dort natürlich auch Seiteneffekte mitnutzen, indem wir ähnliche Technologien ja schon in der Gänze nutzen und so beispielsweise, was das Thema Identity angeht, uns da schon mal der bestehenden Umgebung bedienen und nicht eine zusätzliche Komponente uns nochmal ins Haus holen. Zusätzlich habe ich den Vorteil, dass eben die Hyperscaler doch eine sehr vollumfängliche Cloud Governance und auch eine vollumfängliche Security- und Identity-Lösung bieten, um eben Daten und Anwendungen sehr, sehr sicher zu betreiben und Daten eben auch sicher abzulegen. Und die kann ich natürlich hier auch nutzen, diese Möglichkeiten, um beispielsweise die Absicherung dieses Speichers einmal auf Netzwerkebene, aber eben auch auf der angriffstechnischen Seite mir schnell und einfach abzusichern und diese Aufgaben nicht selber wahrnehmen zu müssen, sondern eben zu sagen, okay, hier ist dann eben ein Hyperscaler nebendran, der sich dann darum mit kümmert. Das kann ich dann auch mit auslagern. Das heißt, auch da tue ich mir dann natürlich einfacher. Plus ich habe den großen Vorteil, die Hyperscaler sind mittlerweile alle sehr breit zertifiziert. Ja, also die ganz normal klassischen Sachen wie DSGVO sind selbstredend. Die sind auch ISO 27001 zertifiziert, was für Automobilhersteller vielleicht relevant ist oder auch den Zulieferer, sind dann die TISAX-Zertifizierungen. Auch da ist Microsoft durchgehend beispielsweise mit dabei. Das heißt, auch da habe ich einfach von vornherein ein Angebot, wo ich eben darauf zurückgreifen kann und mir auch sicher sein kann, dass es eben diese Anforderungen alle erfüllt, wenn ich sie denn beispielsweise dazu auch anfüllen muss.
Also ich verstehe, dass die Auswahl, die man quasi beim Hyperscaler hat, dass die auf den ersten Blick schon ein bisschen komplexer aussieht, aber wir unterstützen da natürlich gern, einfach im Backup-Konzept entsprechend das Richtige auszuwählen. Und man hat dazu noch Möglichkeiten, auch die Planungssicherheit aus Kostensicht natürlich ein bisschen besser zu gestalten. Das heißt, man kann durch sogenannte zum Beispiel Reserved Instances, wie es bei Microsoft Azure eben heißt, schon eine gewisse Planungssicherheit reinbekommen. Das heißt, ich weiß, okay, das nächste Jahr oder die nächsten 3 Jahre habe ich meine Kosten quasi schon so weit sicher, planungssicher. Damit kann man einfach so ein bisschen die Variabilität bei den Kosten entsprechend eindampfen.
Okay. Verstehe. Das heißt, wenn sich ein Kunde für so einen Speicher interessiert und sich mit den Hyperscalern beschäftigt, dann kriegt er da einfach das umfassendste Angebot. Und wenn man sich da grundlegend Gedanken macht und es nicht nur als Speicherziel sieht, bieten die einfach viele Vorteile, egal ob jetzt Security oder zertifizierungstechnisch beispielsweise, zu anderen Herstellern. Kommen wir nochmal zurück zur Art des Backups. Andi, wir haben ja verschiedene Hersteller im Portfolio und auch verschiedene Arten, wie das bereitgestellt wird. Kann die AU ja auch weitergehend unterstützen? Also Backups sind ja häufig für unsere Kunden eher eine lästige Pflicht, mit der ich so wenig wie möglich Aufwand haben möchte.
Natürlich kann die AU auch hier unterstützen. Im Bereich Managed Service bieten wir Managed Backup für Commvault an. Das bedeutet, wir kümmern uns um die Backup-Software, die beim Kunden läuft, und der Kunde muss sich nicht mehr selbst darum kümmern. An Managed Backup für Veeam, da sind wir gerade dran, das zu entwickeln, und ich denke, so auf Mitte des Jahres können wir auch hier den Service anbieten. Eine weitere Tendenz, die wir bei Kunden sehen, ist, dass sie keine eigene Infrastruktur mehr bei sich betreiben wollen und auch nicht mehr sich um dieses Patchen kümmern wollen, sondern nur konsumieren. Als Beispiel haben wir hier Commvault Metallic, ja, nennt sich jetzt Commvault Cloud, das hat sich ein bisschen umformiert vom Hersteller. Die Software läuft komplett beim Hyperscaler, der Kunde hat aber trotzdem die Möglichkeit, bei sich On-Prem-Backups damit durchzuführen. Es gibt also schon unterschiedliche Möglichkeiten, die wir hier in dem Bereich anbieten können.
Vielen Dank euch dreien. Ich denke, wir konnten das Thema umfassend beleuchten. Es gilt also natürlich zu klären, in so einem Fall, was ich wohin sichern möchte und für den jeweiligen Use Case dann auch die passende Lösung zu finden. Ich denke, was ich heute gehört habe, sind wir hier bei AU mit unserem Backup-Portfolio und dem Storage-Angebot von unter anderem NetApp und Azure und eben auch in der AU-Cloud und unserem Managed Service ganz gut aufgestellt. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören bei Ihnen und würde mich freuen, wenn wir mit dem TechPod bei Ihnen Denkanstöße für Ihr Backup- und Recovery-Konzept geben konnten.
Auch von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf Ihre Fragen unter podcast@au.de. Bis zum nächsten Mal.
Das war der AU TechPod. Innovationen, News und Hypes aus der Welt der Daten. Direkt auf deine Ohren. Wir hören uns im nächsten AU TechPod.